Lasst uns über Depressionen sprechen, weil es jeden treffen kann, weil wir uns das nicht einbilden, weil wir nicht einfach nur traurig oder müde sind, weil Menschen mit Depressionen sich von außen nur eines wünschen: Verständnis. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Nikolas Doster und wir sprechen heute wieder über Depressionen. Ich bin heute auch nicht alleine, denn ich habe ein Interview geführt, beziehungsweise ein Interview für euch, das ich mit Corinna Merkel geführt habe, darüber, wie es ihr so ergangen ist mit ihren Depressionen einerseits und andererseits, warum sie sich dafür entschieden hat, Teilnehmerin bei der Mut-Tour zu werden, die in Etappen durch ganz Deutschland tourt, um aufzuklären und zu entstigmatisieren. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Freude. Hallo Corinna, schön, dass du da bist.
Hallo Nikolas. Mist, ich bin schon wieder über Lukas gestolpert im Kopf.
Ja, aber man muss sagen, das ist ja das, warum wir uns kennengelernt haben. Du hast mich Lukas genannt und mich irgendwas über meinen Podcast gefragt, als ich gerade dabei war zu gehen vom Patientenkongress der Deutschen Depressionshilfe.
Genau, genau so war das.
Und dann sind wir kurz ins Gespräch gekommen und du hast gesagt, Mensch, ich bin bei der Mut-Tour dabei. Und ich habe gesagt, hey, lass uns doch mal darüber reden. Das ist ja eigentlich ein spannendes Thema, was ihr da so macht und wo die herkommt und so weiter. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere an unsere E-Mail-Korrespondenz, dann bist du jetzt noch gar nicht lang wieder zu Hause, oder?
Keine 24 Stunden.
Keine 24 Stunden. Dann erstmal die Frage, und ich glaube, viele können was mit dem Begriff anfangen, wissen aber eigentlich vielleicht nicht genau, was dahinter steckt, und viele kennen es auch noch gar nicht. Die Mut-Tour, was ist das und wo kommt das her?
Genau. Die Mut-Tour ist ein Projekt, das sich an depressionserfahrene Menschen richtet. Wir nennen uns Öffentlichkeits- und Selbsthilfeprojekt. Das heißt, wir fahren Menschen zusammen, die entweder eigene Depressionserfahrung haben oder als Angehörige depressionserfahren sind oder auch Kombinationen daraus oder auch beruflich Helfende. Und wir fahren auf Tandems in den Sommermonaten quer durch Deutschland und machen in dieser Zeit ganz viel Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt sogenannte Aktionstage, was so eine Art kleine Messen sind, wo sich die lokalen Akteure rund um die Psyche vorstellen, wo dann das Etappenteam dazukommt. Oder es gibt auch Mitfahraktionen, wo also jeder für einen bestimmten Teil der Strecke mal kurz mitfahren kann an einem Tag. Genauso gibt es Pressetermine, die also auch vorgeplant sind. Und die Routen richten sich immer nach der Möglichkeit, wie kriegt man am besten Pressetermine hin. Dieses Jahr sind 12 Tandem-Teams und ein Wanderteam unterwegs. Im Moment, jetzt Stand heute, ist aktuell das Wanderteam. Gott, ich habe Wortkauderwelsch in meinem Kopf. Das Wandertermin und das Tandem-Team 5 sind gerade unterwegs. Ich war also Teil des Team 4. Und genau, insgesamt, also die Fahrräder fahren etwa 4.100 Kilometer quer durch Deutschland dieses Jahr. Gestartet sind sie in Kassel, sind dann nach Südosten runtergefahren, über Bamberg nach München. München-Freiburg, Freiburg-Mainz und jetzt geht's hoch so ein bisschen, also es bleibt noch westlich, aber geht so ein bisschen, macht so einen langsamen Schwenk rüber nach in die Mitte Deutschlands, um dann über Minden, Hannover, Jena, Halle nach Berlin zu fahren und dann geht's oben weiter über Rostock, Schwerin, Hamburg bis nach Bremen. Also eigentlich ist es dieses Jahr ein umgekehrtes S. Mhm.
4.100 Kilometer, das ist ja schon auch ein Stück. Wie viele Teams werden das insgesamt dann gemacht haben?
13 Teams.
13 Teams.
Tandem-Teams und ein Wanderteam.
Wow. Du bist im Tandem vorne oder hinten?
Ich bin dieses Jahr beides gefahren.
Okay.
Ich habe vorne angefangen. Das war das, was ich kannte. wo ich auch letztes Mal ist allerdings 2019 gewesen, darauf festgelegt war aufgrund des Gewichts. Jetzt bin ich ein bisschen leichter geworden, so 20 Kilo ungefähr. Und ich hatte durch Fahrradfahren im Herbst eine schwere Schulterverletzung. Da habe ich mich selber verunfallt und habe gemerkt, das ist körperlich noch ganz schön heftig, vorne zu fahren, weil es viel über den Schultergürtel geht. Mental ist es eben aus Gründen nach 7 Jahren jetzt erst wieder meine erste Etappe gewesen. Also mir ging es einfach in den letzten Jahren viel zu schlecht, um aktiv mitfahren zu können. Und dann kam ja auch noch die Hitze dazu. Wir hatten ja ein bisschen warm. Und das hat am ersten Tag, das war alles zu viel. Also das war wirklich zu viel. Und dann war die erste Maßnahme, dass wir überlegt haben, ob es nicht die Möglichkeit gibt, dass jemand anders vorne fährt. Und wir haben dann tatsächlich einfach im Team, im Tandem-Team getauscht. Also es gibt das Etappenteam und dann gibt es ja auch noch das Tandem-Team. Und wir haben dann einfach getauscht und die Clara, die ist dann vorne gefahren, hat sich damit auch an sich ganz wohl gefühlt. War für sie auch eine ganz neue Erfahrung, weil sie das erste Mal jetzt dabei war. Also Hut ab, dann so spontan einzuspringen. Nein, ich habe das auch beim ersten Mal sofort gemacht, aber ich musste, ich hatte gar keine Wahl. Und hinten habe ich mich dann ganz gut gefühlt. Das ist auf jeden Fall weniger Belastung für den Schulterbereich gewesen. Und ja, es lief. Was das angeht, ging es.
Also wenn wir es zusammenfassen, ist es ja eigentlich eine Tour, die in erster Linie erstmal für Aufmerksamkeit sorgt. Gerade auch durch die Stops, die man da macht, ne? Dass man auch sagt, das ist quasi wie so eine kleine Messe vor Ort, dass sich da die Träger so ein bisschen vorstellen können. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch Aufklärungsarbeit, weil da fährt ja eine Gruppe Fahrradfahrer, ihr seid ja schon auch auffällig und hält dann irgendwo in der
Oh
Stadt
ja.
an, ne, und hält dann da eine Rede. Also kommen auch Menschen mit in Berührung, die sonst nicht mit in Berührung gekommen wären, oder?
Genau, zum einen durch die Aktionsgabe gekommen mit uns Menschen in Berührung, die sonst mit dem Thema nicht so in Berührung gekommen wären. Oft sind die eigentlich schon mit dem Thema in Berührung, aber trauen sich da gar nicht so. Und wenn man bedenkt, dass jeder Sechste von Depressionen betroffen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass nahezu jeder Bundesbürger schon mal als An- oder Zugehöriger Kontakt mit Depressionen hatte, doch relativ groß. Und unsere Öffentlichkeitsarbeit sieht aber neben diesen festen Terminen und den Presseartikeln und Radiosendungen und Ähnlichem, wo wir dabei sind, auch besteht aber auch daraus, dass wir tatsächlich am Wegesrand mit den Menschen in Kontakt kommen, beim Einkaufen. Wir haben erstmal drei Tandems, die sind voll beladen. Die haben Wimpel dran, da ist Werbung dran, man sieht, die gehören irgendwie zusammen und irgendwas Komisches machen. Die machen irgendwas Besonderes. Wir haben aber auch mehr oder weniger einheitliche Trikots an, also eine gleiche Farbgebung, wo dann eben auch zum Beispiel draufsteht, für mehr Wissen und Umgang mit Depressionen oder macht stark, steht hier, glaube ich, sogar drauf, macht Spaß, macht Sinn, macht Mut. Und wenn wir dann im Supermarkt sind und völlig wirr in der Gegend rumlaufen, weil wir uns überhaupt nicht auskennen und jemanden mal fragen, dann kommt man schnell ins Gespräch. Und eben, wenn wir uns einen Schlafplatz suchen, wenn wir schlafen nicht in Hotels, Pensionen oder auf Campingplätzen, sondern ja, wir schlafen dort, wo es sich ergibt. Wir haben Zelt, Schlafsack, Isomatte, Kocher, Geschirr, Lebensmittel, alles dabei. Wir sind also autark. Wir brauchen nur einen Platz, wo wir das alles ausbreiten können. Und da fragen wir tatsächlich, gehen wir auf die Leute zu oder rufen an. In der Regel ist das abends so, gegen Abend oder frühen Abend, muss dann mal eingekauft werden für den Abend und den nächsten Morgen und tagsüber. Also wir kaufen täglich ein. Und dann ist es meistens so, dass ein Teil einkauft, ein Teil bleibt bei den Fahrrädern und spricht Leute an. Das ist eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit, die wir jetzt echt zweimal erlebt haben, dass wir Leute entweder ja am Wegesrand getroffen haben, weil wir einfach viele Pausen gemacht haben durch die Hitze, die gesagt haben, Mensch, was macht ihr denn? Und ist das nicht ein bisschen heftig bei der Hitze? Wie schlaft ihr denn? Du, ich habe eine Wiese, wollte bei mir übernachten. Also, wo uns das wirklich so entgegengekommen ist, uns ist das geschenkt worden. Und manchmal ist es auch tatsächlich so, dass wir im Vorfeld schon gucken, wo können wir, also das schon weit im Voraus planen. Wir hatten eine Nacht, wo wirklich starker Regen und Gewitter angesagt wurde, und da war unser Bedürfnis, doch ein Dach über dem Kopf zu haben. Und haben dann mittags schon mal geguckt, wo werden wir ungefähr sein. Das war bei uns alles ein bisschen aufgelöst, weil wir aufgrund der Hitze den vorgegebenen Plan und die vorgegebene Route komplett verlassen haben, um gesund das Ganze durchzustehen. Und haben einen Sportverein gesehen an einem See. See ist immer gut. Stellte sich dann leider als umzäunter Angelteich heraus, in den wir nicht rein durften. Haben diesen Sportverein, haben auf der Webseite geguckt, haben eine Handynummer gefunden. Ich habe den angerufen. Der war völlig, woher haben Sie meine Nummer? Es stellte sich dann später raus, es war der Geschäftsführer des Vereins. Und wir konnten dann am Fußballplatz in das Umkleidegebäude und die ehemalige Sportgaststätte, das soll alles abgerissen werden, das war in einem entsprechenden Zustand, aber konnten dort übernachten, hatten die Duschen, hatten Wasser, hätten in den Umkleideräumen übernachten können. Wir wollten aber draußen übernachten, denn es gab eine riesengroße überdachte Terrasse. Und da waren wir eben auch vor dem Regen sicher. Es war uns allerdings zu stickig darunter, als wir in die Schlafsäcke geschlüpft sind. Wir haben aufs Zelt aufbauen verzichtet und haben uns vor dieses Dach gelegt. Und die Erste, die dann die ersten Regentropfen abgekriegt hat, hat laut Regen gerufen. Und alle sind wie so Zombies aus ihren Schlafsäcken gekrochen, aufgestanden, haben ihre Zeltplane nach hinten gezogen mit dem ganzen Gerappel drauf, haben sich wieder hingelegt und haben weitergeschlafen.
Also hört sich
Das
auch schon ein
war.
bisschen nach Abenteuer an, ne?
Das ist ganz viel Abenteuer. Es ist ganz, ganz viel Abenteuer.
Ich habe
Es
ja
ist
auch,
tatsächlich raus aus der Komfortzone.
wollte ich gerade sagen, also es ist auch raus aus der Komfortzone ist ja auch etwas, das bei Depressionen nicht schlecht ist, oder?
Genau. Das ist eben auch der Selbsthilfeaspekt. Wir sind in Gemeinschaft unterwegs. Wir haben einen Tandempartner, der auch mal ein bisschen was für uns übernehmen kann, wenn es gerade nicht so geht. Wir haben ein Team, in dem wir zusammen unterwegs sind. Wir sind in der Natur unterwegs, was auch antidepressiv wirkt. Und wir tun was Gutes, ist auch einfach ein Faktor, der antidepressiv wirkt. Und dann haben wir eben immer wieder die Möglichkeit, aus unserer Komfortzone auch mal ein bisschen rauszugehen. Also das habe ich dieses Jahr erst gelernt. Es gibt die Komfortzone, da ist alles tutti. Ja, da ist so. Und wenn ich mich da immer drin bewege, kann ich gut leben. Aber es kann keine Entwicklung stattfinden, großartig. Außerhalb der Komfortzone gibt es dann erstmal die Lernzone. Das ist, wenn ich meine Komfortzone ein bisschen verlasse, aber noch nicht in die Gefahrenzone komme. Das ist dann nämlich die äußerste Zone. Also da, wo es für mich gefährlich wird, wo der Stress zu hoch wird, da geht gar nichts mehr. Da kann ich auch nicht lernen und nichts. Aber wenn ich mich in dieser Lernzone befinde, mal aus der Komfortzone rausgehe, dann kann ganz viel Entwicklung stattfinden. Und ich glaube, das macht jeder, der bei der Muttour das teilnimmt, auch wenn es vielleicht das 27. Mal ist. Also so lange gibt es uns noch nicht, aber es gibt ja Menschen, die fahren mehrere Etappen pro Jahr. Auch dann geht man immer mal wieder aus seiner Komfortzone raus, weil es immer wieder neue Menschen sind, immer wieder neue Möglichkeiten sind. Immer wieder neue Strecken, immer wieder neue Menschen, auf die man trifft. Und dann kann Entwicklung stattfinden. Und ich bin gerade, wie gesagt, ich bin gestern wiedergekommen. Wir hatten die härteste Etappe wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es die härteste Etappe jemals war, aber definitiv bislang dieses Jahr. Es ist ja noch nicht zu Ende. Kann
Die
ja noch mal so
heißeste.
eine harte Etappe kommen. Die heißeste mit einer Spitzentemperatur von 41 Grad. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Muss mal
Das
kurz drüber
macht auch nichts.
nachdenken.
Ich
Ach
habe ja, wir
ja,
waren ja
ich wurde
beim
heute,
Abenteuer und bei deiner
genau.
Komfortzone.
Genau, und ich habe heute Spravato gekriegt, also Esketamin, was ich regelmäßig bekomme. Muss dann immer meine Stimmung sagen und habe gesagt, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Weiß gar nicht, wie meine Stimmung ist. Irgendwo so 7, 8, vielleicht aber höher. Und dann sagte der Arzt, ja, Sie dürfen auch 10. Sag ich so, vielleicht 9,5. 10 kann ich noch nicht, aber 9,5. Ja, so anstrengend es auch war, so viele Selbstzweifel ich mitgebracht habe und auch gepflegt habe während der Etappe. So stolz bin ich jetzt, es geschafft zu haben, es für mich selber geschafft zu haben, aber auch, dass wir es als Team geschafft haben. Es war eine unglaublich starke Teamleistung.
Wie viele Kilometer seid ihr jetzt gefahren?
Ja, das kann ich gar nicht genau sagen. Also, wir hätten 361 Kilometer fahren sollen. Wie viel wir letztendlich gefahren sind, haben wir noch nicht bilanziert. Also bei
Okay.
mir lag meistens ein Checking mit. Wir haben am ersten Tag 40 Kilometer gemacht, bis zur absolut, also da war nichts mehr mit Komfortzone, da war nichts mehr mit Lernzone, da war wirklich Gefahrenzone. Da haben wir uns übernommen, auch komplett die Zeit aus dem Blick verloren. Und haben dann abgebrochen. Wir hätten 50 an dem Tag fahren sollen. Und die anderen Tage sind wir, boah, ich würde mal so sagen, zwischen 22 und 30 Kilometer gefahren. Genau, und um dann die Fahrräder am Dienstag in Mainz zu haben, was wichtig ist, weil die Fahrräder und das ganze, die Fahrradtaschen, das ganze Equipment bis auf Schlafsack und Isomatte, das nimmt jeder selber mit. Musste dann ja auch in Mainz sein, sind wir am Montag länger Zug gefahren. Was auch wieder Abenteuer ist mit drei Tandems, aber super funktioniert hat. Wir haben uns genau die richtigen Züge ausgesucht. Immer S-Bahnen, die von Endstation bis Endstation gefahren sind. Also es war ganz entspannt. Und haben dann noch mal 30 Kilometer gemacht. Weil nur Zugfahren ist ja auch langweilig. Wir sind ja zum Fahrradfahren da. Und konnten dann am Dienstag ganz entspannt von Groß-Gerau mit einer Mitfahraktion nach Mainz fahren und uns feiern lassen. Ja.
War das dann auch so eine kleine Aktion dort in Mainz oder was hat da stattgefunden?
Genau, in Mainz hat auch ein Aktionstag stattgefunden, haben sich oder waren mehrere, da war ich glaube, das Bündnis gegen Depression war dabei, da war die KISS dabei, also die örtliche Selbsthilfe. Kontaktstelle. Da war dabei das Selbsthilfemobil der IKK. Da war dabei, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, aber es waren viele dabei. Genau. Wir wurden mit halbgefrorenem Wassereis, was perfekt war. Das hatte so richtig, also dieses Stangeneis, das hatte so richtig Slush-Konsistenz. Haben wir dann erstmal weggeatmet. Und kaltem Wasser und ganz viel Liebe empfangen einfach, ganz viel Herzlichkeit, ganz viel warmen Worten. Und sind dann angekommen, tatsächlich.
Ja, stelle ich mir auch schön vor, ne? Also etwas geschafft zu haben, dann das so hinter sich zu lassen, abzuschließen. Ich lese auch hier, dass es über 2800 ermutigende Zeitungsartikel dadurch gegeben hat und hunderte Online-Radio- oder TV-Veröffentlichungen. Also das ist ja dann wirklich schon auch was, was richtig Aufmerksamkeit schafft und doch etwas, wo
Genau.
man zumindest mal immer so am Rande vorbeischlittert und guckt, was ist denn da los eigentlich?
Ja, wir sind auch tatsächlich unterwegs. Das war ganz kurios. Als wir nach Groß-Gerau gefahren sind, zog ein Pedelec-Fahrer an unsere Seite und sagte: Mensch, ich habe von euch heute Morgen in der Zeitung gelesen. Wir so, also hat uns erwischt, mein Tandem, weil wir das Dritte waren. Und dann dachte ich: Wie, Sie haben uns in der Zeitung gelesen? Ja, ich habe das gar nicht so richtig gelesen, aber das Bild, da war ein Bild und. Und ihr macht doch irgendwas mit Depressionen. Und dann haben wir uns mit ihm unterhalten, haben ihm auch nochmal so beim Fahren einen Flyer rübergereicht. Und er ist dann leider nicht mehr zur Mitfahraktion gekommen, weil sie hatte ihn nochmal wirklich direkt eingeladen und sagte, wir hätten einen Arzttermin, das ginge nicht. Aber der hat eben im Vorfeld schon von uns in der Zeitung gelesen, da war also schon, wurde schon angekündigt, dass wir kommen. Und dann gab es aber auch nochmal ein Zeitungsinterview mit derselben Zeitung in Groß-Gerau. Und dann gab es wahrscheinlich hinterher auch einen Zeitungsartikel, den ich aber noch nicht gesehen habe. Aber auch das ist total schön, ne? Der hat schon mal von uns gelesen und kündigt uns an, also und hat uns dann unterwegs getroffen und hat sich auch, also er hat sich doch gefreut, dass er uns getroffen hat. Das war so, ach, ja, nett. Genau.
Jetzt ist es ja so, wenn jemand sagt, ich möchte da gerne mal mitmachen, da gibt es ja zwei Wege, glaube ich. Entweder man kann sich bei euch anschließen und sagen, da gibt es so eine Mitmach-Möglichkeit, Aktion, ne? Da können Leute mitfahren einfach mit ihrem eigenen Fahrrad dann. Oder man kann sich ja auch bewerben als Etappenteam-Teilnehmer.
Genau. Also es gibt noch zwei, drei mehr Möglichkeiten mitzufahren. Es gibt einmal diese Mitfahraktion, die gehen dann ein paar Stunden am Tag. Die sind in der Regel vom ADAC begleitet. Die gibt es an verschiedenen Orten immer wieder mal. Also die hätten, glaube ich, insgesamt drei oder vier gehabt. Eine haben wir gemacht. Und es gibt ja auch ein Wanderteam und da kann man täglich mitwandern tatsächlich. Die sind jetzt unterwegs, irgendwo im Raum Frankfurt-Taunus-Gebiet. Und da gibt es jeden Tag, ich meine so ab 13, 13:30 kann man mit denen wirklich bis zum Rest des Tages mitwandern. Wir nennen das immer so ein bisschen die Forrest Gump-Wanderung. Genau, das sind so die zwei großen, wie man einfach ganz unkompliziert mitmachen kann. Und wenn man sagt, ich möchte wirklich mal an so einer Etappe teilnehmen, ob nun wandernd oder auf dem Tandem, dann kann man sich bei uns anmelden. Das geht ganz einfach über die Webseite www.mut-tour.de. Da gibt es ein Kontaktformular und dann meldet man sich. Dann gibt es in der Regel von Henny derzeit eine Antwortmail aus der Projektleitung. Schon mal so mit den ersten ein, zwei Infos und dann geht das auch in die Runde, zu der ich auch gehöre. Dann machen nämlich Ehrenamtliche ein sogenanntes Kennenlerngespräch oder auch Briefinggespräch telefonisch, wo wir tatsächlich erstmal so ein bisschen das auch vorstellen, das Projekt auch so ein bisschen ausloten, passt der Mensch zu uns oder nicht. Also die meisten passen dann erstmal. Aber manchmal merkt man halt auch gleich, der hat einen ganz anderen Ansatz. Dann merken es die Leute vielleicht auch selber. Das ist auch nur ganz gut möglich. Ich hatte letztes Jahr einen, der, das wäre überhaupt nicht gut gegangen. War schon länger in der Erwerbsminderungsrente aufgrund einer psychischen Erkrankung. Wenn da jetzt keine Details, hatte aber überhaupt keine Krankheitseinsicht. Also sein Satz war, naja, irgendwas müssen die ja schreiben. Und er fährt halt so gerne Fahrrad und wollte jetzt auch mal in der Gruppe Fahrrad fahren. Und ich sagte, da sollte er sich vielleicht mal eine andere Gruppe suchen. Aber er wollte dann zumindest mal so einen Aktionstag sich angucken. Also war wohl auch einer bei ihm in der Nähe oder so. Wer das dann letztendlich gemacht hat, weiß ich nicht. Oder noch machen wird. Ich weiß auch gar nicht mehr, aus welcher Ecke da kam. Das war für mich ein anstrengendes Gespräch, weil ich wirklich das erste Mal jemanden hatte, dem ich das aktiv ausreden musste. Ohne zu sagen, nee, bei uns kannst du nicht mitfahren. Ja, das wollte ich auch nicht sagen. So, also das war tricky. Aber dieses Kennenlerngespräch ist so der erste Kontakt mit einem richtigen sprechenden Menschen nach dem E-Mail-Kontakt. Und dauert in der Regel so 1 bis 1,5 Stunden. Und dann können die neu Interessierten sich für ein sogenanntes Mitmachwochenende anmelden. Das findet dann immer im April statt. Da gibt es 3 Wochenenden, wo wir bei Kassel in den Kasseler Bergen auf eine Hütte wandern. Keine Ahnung, 680 Höhenmeter oder so geht's hoch. Die Hütte hat zwar Betten, keine Heizung, sondern nur ein Ofen, 2 große Schlafräume mit Stockbetten, wo man auf Schlafsäcken drauf schläft, fließend Wasser, aber das kommt aus der Quelle direkt, aus dem Bach, der am Haus vorbeifließt. Das muss also gefiltert oder abgekocht werden. Aber wir haben Klos, immerhin. Und es gibt keinen Strom. Also wir sagen immer, das ist so ein Mittelding zwischen der Komfortzone zu Hause. Das ist so die erste Lernzone, in die kommen, die neu Interessierten. Das ist nicht dieses, ich habe zu Hause alles zur Verfügung. Und es ist auch nicht das, was wir auf Touralltag haben, sondern das ist so ein Mittelding. Und an diesem Wochenende geht es ums gegenseitige Kennenlernen. Also die lernen uns kennen, wir lernen die kennen. Es gibt ganz viel inhaltlichen Input. Es wird mal eine Interviewsituation durchgespielt in Rollenspielen. Geht ein bisschen um gewaltfreie Kommunikation. Es geht ein bisschen um Fahrertechnik. Also wir haben auch ein Tandem dabei. Da gibt es auch mal die ersten Fahrversuche, bevor wir losgehen. Ja, das sind so Beispielthemen, die es da gibt. Und wer dann immer noch Bock hat und sich das immer noch zutraut, Der sagt dann hinterher, jo, ich will gern mit und ich würde gern, ich kann nur an dieser einen Etappe oder ich könnte auf Etappe 2, 4 und 12 mitfahren. Ist mir relativ egal, welche. Und dann ist die Projektleitung dabei und so stellt die Etappenteams zusammen. Genau. Und dann fährt man mit.
Also gibt verschiedene Punkte, bei denen man einsteigen kann auch und einfach so ein bisschen mitfahren oder mitlaufen kann. Ist auf der Website wirklich gut beschrieben. Da ist jeder Ort mit jedem Datum auch versehen. Das kann man sich einzeln anklicken und dann sieht man da auch, wie viel Uhr findet was wo genau statt und
Genau.
wo trifft man euch oder wo ist eben vielleicht auch mehr geplant, wo ist vielleicht eine Aktion. Kann man sich wirklich komplett auch die Karte angucken. Wo fahrt ihr? Das, was du ganz am Anfang schon gesagt hast, dieses
Der
umgekehrte Essen.
Streckenverlauf.
In Kassel geht's los, genau, und geht so durch Bayern, Baden-Württemberg und dann geht es wieder nach oben. Kann man schön verfolgen. Und ich finde es ja auch schön, also man kommt erstens, gerade wenn man so ein bisschen in diesem depressiven Schub gerade ist oder so, man kommt mal raus und man trifft Gleichgesinnte. Das finde ich immer gut, dass man sich mal unterhalten kann. Das tut immer gut, Menschen zu treffen, die einen verstehen.
Ja, genau. Wenn jemand bei uns sagt, ich brauche mal eben Ruhe, ich muss mal eben ein bisschen weiter weggehen oder so, oder wie bei mir, bricht in Tränen aus, kann gar nicht mehr sagen, was eigentlich los ist, dann ist Verständnis da. Dann wird da nicht, oh Gott, was ist denn jetzt? Und kann ich was für dich tun? Sondern es wird kurz gefragt, also gerade wenn jemand sagt, ich muss mich mal eben ein bisschen absondern, da wird kurz gefragt, brauchst du irgendwas von uns? Und dann ist das aber völlig in Ordnung, weil jeder das kennt. Wir haben natürlich auch mehrere Sachen in unserem Touralltag implementiert, um da auch vielleicht sogar vorzubeugen. Dann nehmen wir uns zum Beispiel jeden Tag zwischen 4 und 5, idealerweise. Das heißt dann, wuff, wir um 4, wir um 5 zusammensetzen an einem ruhigen Ort und einmal reflektieren, was ist seit dem letzten Wuff passiert in den letzten etwa 24 Stunden, weil das verschwimmt dann irgendwann auch so ein bisschen. Wie das war heute erst? Ja, es war erst vor 2 Stunden. Und dann ist jeder, also es gibt so eine Art Chronik, einer erzählt einmal, was ist passiert. Und dann ist jeder Reihe um dran und das wird nicht kommentiert. Da gibt es vielleicht mal eine Rückfrage, aber kommentiert wird erstmal gar nicht. Wie geht es Ihnen, ihr, wie geht es dem Team? Da gibt es dann so eine Reflexionsrunde und dann wird vielleicht der ein oder andere Punkt rausgegriffen, der jetzt gerade akut relevant ist. Ansonsten dürfen die Sachen auch einfach stehen bleiben. Das hilft sehr.
Das glaube ich. Vor allem, wenn es nicht bewertet oder erklärt wird, dann ist das etwas, wo man schön auch mal erzählen kann, reflektieren kann, sie vielleicht auch ein bisschen
Genau.
treiben lassen kann. Das hört sich gut an.
Und es ist einfach ein festes Ritual. Also es ist nichts, können wir mal reden? Also ich muss mich erst überwinden zu fragen, ob wir mal kurz reden können, sondern es ist einfach da. Hilft auch sehr.
Ja, glaube ich dir. Wie bist du denn da eigentlich da drauf gekommen?
Ich habe eine Freundin, mit der ich damals auch zusammengearbeitet habe. Die ist auf dem Patientenkongress Depression. Lass mich lügen, in 2015, 16 sowas drauf gestoßen. Da gab es einen Panel mit der Mutur, also die waren auf der Bühne und haben erzählt und fand das schon total spannend. Und ist dann, glaube ich, jetzt müsste ich mal überlegen, ich glaube, sie ist 2017 das erste Mal mitgefahren. Ja, 2017 war das. Und hat so, da war sie auch noch relativ neu bei uns. Sagte, ja, sie fährt jetzt am Wochenende irgendwie auf so eine Hütte und ja, was machst du denn da? Und dann hat sie das ein bisschen angedeutet, noch ganz, ganz zurückhaltend. Als sie dann wiederkam, hat sie mehr erzählt und ich gleich so, ey, ich brauch mehr Infos. Ich finde das total spannend. Ich habe das, also war quasi sofort angefixt. Fahrradfahren ist sowieso schon immer Teil meines Lebens. Draußen sein, zelten, hätte ich gerne mehr in meinem Leben, aber mein Mann ist so ein Mensch, ich brauche mein Bett, ich brauche mein Klo, ich brauche meine Dusche. Außerdem ist er eher, also er wandert, ich zelt, ich fahr Fahrrad. Das lässt sich immer so nur bedingt kombinieren. Und mit Depressionen in die Öffentlichkeit gehen, mache ich sowieso. Also ich war super angefixt. Dachte, ja, Bewerbungsfrist ist aber schon vorbei. Ich so, ja, ist mir klar. Dann hat sie im nächsten Jahr, so im Februar, wieder gefragt, wie sieht es denn dieses Jahr aus? Ich so, nee, passt immer noch nicht. Und 2019 fragte sie dann wieder nach. Und ich habe mich umgedreht, bin zu meinem Rechner gegangen und habe mich angemeldet. Genau.
Das heißt, du bist schon öfter dabei gewesen?
Ich bin seit 2017 bei der Muttour dabei und auch inzwischen und auch Mitglied des inzwischen gegründeten Trägervereins Mutfördern e.V. Aktiv mitgefahren bin ich jetzt meine zweite Etappe. Ich konnte tatsächlich, also ich bin 2019 die letzte Etappe des Jahres gefahren, deswegen gab es keine Möglichkeit, noch ein zweites Mal in dem Jahr zu fahren. Und dann ist es bei mir 2020 komplett gecrashed, psychisch. Und wurde dann auch erstmal immer schlimmer. Und da war eine Etappenteilnahme über die Jahre einfach nicht möglich. Ich habe jedes Jahr versucht, mit einem Etappenteam irgendwie mal Kontakt zu haben. Also sei es eine Mitfahraktion hier in der Nähe, sei es, ich bin von der Klinik, also ich war in der Klinik zu der Zeit, habe offiziell Erlaubnis vom Chefarzt gekriegt, mich mit dem Etappenteam zu treffen, weil natürlich Therapien ausgefallen sind. Es sollte eigentlich eine Mitfahraktion geben, das war in Göttingen, die an der Klinik vorbeigeführt hätte. Aber wegen des, es halt wie aus Kühlbällen gegossen und das auch schon Tage vorher, ist diese Mitfahraktion abgesagt worden. Aber das Etappenteam wurde trotzdem von den Organisatoren, so irgendwie Gesundheitsamt und noch irgendwas zu einem zweiten Frühstück eingeladen. Da war ich dann auch, habe das Team getroffen. Die haben eine Nacht hier in Hannover Übernachtungsort gehabt, einmal ein Jahr, haben dann bei uns im Garten übernachtet und ne, so hatte ich immer irgendwie wieder Kontakt mit denen. Und ich habe mich ganz schnell dann auch angefangen, im Hintergrund zu engagieren. Also ich bin im Herbst 2019 schon angesprochen worden, ob ich nicht diese Kennenlerngespräche mitmachen würde. Und das habe ich die ganze Zeit gemacht mit unterschiedlichem Einsatz. Das ist so schön. Das ist eine ehrenamtliche Arbeit, die kann ich so ein bisschen selber die Belastung strukturieren. Also wenn ich in der Hauptzeit im Frühjahr es mir gerade ganz schlecht ging und ich im Krankenhaus war oder auch so, wenn es mir so schlecht ging, dann habe ich halt keine Briefings gemacht. Dann mussten die anderen halt ein bisschen mehr machen. Wir sind da ein Team und das hat immer ganz gut geklappt. Und dieses Jahr habe ich halt richtig viel gebrieft. Dieses Jahr hatten wir auch richtig viele Neuinteressierte. Auch das schwankt immer ein bisschen. Und genau, dann haben wir ja noch den Mutatlas. Das ist ein weiteres Projekt des Vereins, also eine Plattform, die bundesweit alle psychosozialen Angebote bündeln möchte, sodass ich über eine Kartenansicht mich zu meinem Ort navigieren kann und dann sehe, was gibt es eigentlich hier alles an Therapeuten, Ärzten, Ergotherapeuten, Arbeitstherapeuten, Sozialtherapeuten, Selbsthilfegruppen, sonstigen Angeboten. Ne? Also alles, was man sich so vorstellen kann, das ist noch nicht, der ist noch nicht fertig, der ist aber benutzbar und in Benutzung auch schon. Aber der wird laufend ergänzt. Also ich weiß nicht, Stand aktuell sind, glaube ich, so um die 12.000 Angebote, die wir drin haben. Und der wird weiter ausgebaut und da bin ich in der Qualitätsmanagementgruppe. Da ist also jemand vom Fach drin, da ist jemand, die ist Ex-Innen-Genesungsbegleiterin. Und da bin ich als nur Betroffene drin. Und wir werden immer wieder Fragestellungen. Entschuldigung. Da werden immer wieder Fragestellungen an uns herangetragen. Genau, das mache ich. Und immer mal so Kleinigkeiten am Rande, ne? Dorina, kannst du mal eben. Genau.
Der Mutatlas, da werde ich zum Beispiel auch demnächst eine eigene Podcast-Folge nochmal zu machen von jemandem, der da ganz tief drin ist und ein bisschen was erklären kann und zeigen kann. Und was ich aber auch noch, du hast vorhin ganz nebenbei erzählt und hast eine Esketamintherapie gerade. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Das habe ich am Patienten Kongress auch gehört. Also ich weiß ja schon, dass es das gibt und ich habe das ja mit dem Professor Pschorr auch schon mal besprochen. Aber erzähl doch mal, das interessiert vielleicht auch einige, wie bist du da rangekommen und wie funktioniert das?
Mir ging es zum Jahreswechsel 24, 25, bin ich in eine ganz schwere depressive Episode abgerutscht. Also, oder andersrum, die chronische Depression hat sich so sehr verschlechtert, dass es eine sehr schwere war. Das sah so aus, dass ich nur noch im Bett oder auf dem Sofa liegen und die Wand anstarren konnte. Ich habe kein Fernsehen mehr geguckt, das hat mich überfordert. Ich habe gelesen, war eh schon längst raus. Ich war wie versteinert, innerlich wie äußerlich. Es gab keine Mimik mehr. Es gab keine Gefühle mehr. Ich habe nur noch irgendwie versucht zu existieren, bis ich wieder ins Bett gehen durfte. Darüber habe ich geweint. Das war das Einzige, worüber ich geweint habe. Und es half nichts. Wir haben dann noch ein zweites Antidepressivum ausprobiert. Also das Einzige, was ich an Termin noch wahrgenommen habe, war Psychiater und Therapeutin. Und nichts hat irgendwie Erleichterung gebracht. Das ging Anfang Dezember los und war dann sogar noch zweimal im Urlaub. Ich war dann über Silvester noch mit meiner besten Freundin und ihren drei Jungs und meinem Mann im Urlaub. Ich habe dort das Gleiche gemacht. Wir waren im Ferienhaus, das Gleiche gemacht, was ich zu Hause gemacht habe, im Bett liegen oder auf dem Sofa liegen. Die haben es alle super mitgetragen, auch die Jungs. Danach waren wir noch 4 Tage auf Helgoland. Das hat mir nochmal alles abverlangt. Und als wir dann nach Hause gekommen sind, also ich wollte auch irgendwie durchhalten, um den anderen diese Urlaube nicht zu vermiesen, so ein bisschen. Mit allen Ängsten, die sich dann aufgetürmt haben. Und ja. Und dann habe ich gesagt, du, ich glaube, ich gehe dann mal morgen in die Klinik. Unter anderem auch, weil ich konkrete Suizidpläne hatte, die ich aber gar nicht umsetzen konnte, weil ich dafür gar keine Energie hatte. Gut so. Und dann bin ich in die Klinik, in die Notaufnahme. Dann wollten sie mich erst nicht aufnehmen. Der Assistenzarzt war jetzt nicht so. Und sie sind ja gut versorgt. Dann habe ich ihm gesagt, das sehe ich anders. Mein Mann war auch dabei, der hat auch gesagt, ich nehme ihn wieder mit. Lag wohl eher so ein bisschen daran, dass sie nicht so richtig wussten, wo sie mich hinstecken sollen, weil kein Bett frei war, wie das so ist. Und auch wohl gemerkt haben, naja, so ein Bett auf dem Gang ist jetzt für in der Situation vielleicht auch nicht so eine super Idee. Und dann kam der Oberarzt, dann hat er nochmal mit mir gesprochen. Und dann hat er nochmal sich mit irgendwie, keine Ahnung, mit seinen Kollegen ausgesprochen und dann hatte ich doch ein Bett. Und ich bin da hingegangen und mir war irgendwie so im Hinterkopf klar, so jetzt geht eigentlich nur noch EKT, Elektrokonvulsionstherapie. Ja, hätten wir machen können. Und der Oberarzt von der Station, auf der ich dann war, den ich sehr schätze, der sagte dann, naja, wir können auch noch was anderes machen. Sie können Ketamin kriegen. Gibt's jetzt als Nasenspray, ist ganz gut verträglich. Ich so, kenne ich noch gar nicht, habe ich noch nie von gehört. Hat er mir Infomaterial gegeben und hat gesagt, wir sehen uns morgen wieder. Sie denken mal drüber nach und dann besprechen wir das mal. Und dann haben wir ganz offen, ergebnisoffen, EKT und Spravato-Gabe durchgesprochen. Haben das gegenübergestellt. Was sind die Wirkmechanismen? Was sind die Nebenwirkungen? Was sind die akuten? Was sind die Langzeitnebenwirkungen? Und ich habe dann begriffen, also auch mit EKT ist ja nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, aber habe mich dann für Spravato entschieden, weil ich doch ein bisschen Schiss vor diesen sehr häufigen Gedächtnisverlusten unter der EKT-Behandlung hatte. Und das ist halt bei der Spravato-Behandlung so nicht so. Die Spravato-Behandlung, da mussten erstmal Voruntersuchungen gemacht werden, weil die nur unter bestimmten Voraussetzungen gegeben werden darf, körperlicher Seite. Also man darf keine Aneurysmen im Hirn haben, also so Aussackungen in den Adern, weil Spravato den Blutdruck in die Höhe schnellen lassen kann und dann kann sowas platzen. Und das möchte man dann vorher bitte einmal ausgeschlossen haben. Lag aber bei mir nicht vor. Und dann habe ich in der Woche drauf, glaube ich, direkt die erste Spravato-Gabe bekommen. Und ja, habe ich gekriegt, ne? Passiert erstmal nicht so viel. Und am Anfang kriegt man es zweimal die Woche. Und das hat, glaube ich, so so 2 Wochen gedauert, bis ich das erst oder ein, vielleicht war es auch schon an der, na, es war, nee, es war eigentlich mit der ersten Gabe. Ich darf es nicht schmälern. Es war mit der ersten Gabe, dass ich gesagt habe, naja, mir geht's jetzt ein bisschen besser. Und man wird vorher immer gefragt, wie ist die Stimmung auf einer Skala von 1 bis 10 und wie ist die Suizidalität auf einer Skala von 1 bis 10. Und ich würde jetzt mal sagen, die Stimmung war vielleicht 2 und ist hinterher bei 4 gewesen. Das war jetzt noch nicht so der Riesenerfolg, aber es war immerhin ein bisschen besser. Und die
Doppelt.
Suizidalität ist, ja, und die Suizidalität ist so von 9 bis 10 auf 6 runtergegangen.
Auch deutlich.
Die ist relativ. Auch deutlich, die ist relativ schnell bei 0 gewesen, die Suizidalität. Also noch nie mal mehr Suizidgedanken, gar nichts mehr. Und die Stimmung hat sich sukzessive verbessert. Die hielt dann erst hielt die so 2, 3 Stunden an. Dann hielt sie bis zum Rest des Tages an. Dann habe ich irgendwann angefangen, den Rest des Tages im Bett zu verbringen, lesend. Fanden die in der Klinik jetzt nicht so toll. Also so jemand mit Depressionen, der den ganzen Tag im Bett liegt, ist halt, soll man ja nicht machen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, lassen Sie mich bitte einfach, weil ich genieße es so, dass ich lesen kann. Ich weiß, das ist morgen wieder vorbei. Aber auf dieser Station ist das der einzige Ort, wo ich mich gemütlich hinkuscheln kann zum Lesen. Es gab kein Sofa oder so, ne? Es wären dann immer nur so harte Stühle gewesen. Lassen Sie mich bitte einfach lesen. Ich versuche nochmal an der Therapie teilzunehmen, aber ich will lesen. Ich feiere das gerade. Ich war dann am nächsten Tag wieder weg, da war auch die Stimmung wieder scheiße. Und ich glaube, ich habe es immer montags und donnerstags gekriegt. Und es hat so 4 Wochen vielleicht gedauert oder 5 Wochen, habe ich zum Oberarzt gesagt, den ich auf dem Gang traf. Wissen was, Herr Eberlein? Auf einmal hält Spravato von einem Termin zum nächsten. Nicht auf dem Level, auf dem es direkt nach der Gabe ist, aber so, dass der Effekt immer noch spürbar ist. Und das ist auch Sinn und Zweck der Sache. Und genau, das wurde dann weitergegeben, dann hat sich das tatsächlich richtig stabilisiert, dann wurde die Frequenz auf einmal die Woche runtergeschraubt und dann bin ich entlassen worden und ich hatte auf einmal Pläne. Ich hatte wieder Ideen, was ich mit meiner freien Zeit anfangen könnte. Ich hatte Lust, Dinge zu machen. Ich bin nicht nur irgendwohin mitgegangen, weil mein Mann gesagt hat, komm, wir machen das jetzt, sondern ich habe gesagt, hey, ich will am Wochenende gerne das und das machen. Bis dann mein Mann gesagt hat, können wir mal kurz ein bisschen den Gang runterschalten? Ich kriege das ambulant weiter, muss dafür dann jedes Mal für einen halben Tag in die MAH, weil das unter ärztlicher Aufsicht gegeben wird. Und seitdem nehme ich das und es hat für mich ganz, 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 ganz viel geändert. Also ich fühle mich nach Jahren endlich wieder so Content in mir. Also es gibt immer noch schwere Tage und auch Wochen. Ich hab jetzt auch noch so ein paar Belastungen dazugekriegt in den letzten Monaten. Wir sind vor 14 Tagen umgezogen. Nee, 3 Wochen. 3 Wochen. Haben vorher dieses Haus 6 Monate lang kernsaniert. Macht man mal eben so, ne? Das hat ganz schön gezehrt und das ging auch auf die Psyche. Nebenbei gab es dann noch Verwicklungen mit meinem Arbeitgeber, den ich seit letzten Jahr Sommer, also seit einem Jahr ziemlich genau davon überzeugen möchte, dass es doch Sinn macht, mich wieder arbeiten zu lassen. Ja, das hat dann alles auch immer mal wieder zu Einbrüchen geführt, aber die sind immer wieder gut auffangbar. Und inzwischen bin ich bei einem Rhythmus von 3 Wochen. Wir hatten schon mal 4 Wochen ausprobiert. Das hat nicht so gut geklappt. Bin ich wieder bei 3 Wochen. Habe ich noch einmal in 3 Wochen einen Termin und jetzt haben sie mich heute so ein bisschen dahin überredet, dass ich dann doch den nächsten Termin mal wieder in 4 Wochen habe. Also so ist es, also es soll eigentlich grundsätzlich irgendwann mal weg sein. Bei den meisten ist es nach einem Jahr ungefähr, dass man es dann auch absetzt. Ich brauche länger. Ist so. Mal gucken. Aber echter Gamechanger, aber wird halt auch nicht, es bekommt halt auch nicht jeder. Die Indikation, es gibt 2 Indikationen, dass man es bekommen kann. Die eine ist eine akute Suizidalität, da wird es über 4 Wochen gegeben, als so eine Stoßtherapie und dann auch wieder aufgehört. Und bei einer therapieresistenten Depression, da wird's dann auch, darf es dann länger gegeben werden. Das ist bei mir der Fall. Also in der akuten Episode müssen 2 oder mehr Antidepressiva auch in Kombination nicht den gewünschten Erfolg gehabt haben. Genau. Und ich nehme parallel, und das soll man auch parallel, weiterhin zwei Antidepressiva. Und irgendwann sollen die dann die Aufgabe erstmal wieder alleine übernehmen.
Also spannend, also hat die ja relativ schnell, also wenn man jetzt vergleicht, relativ gut geholfen und baut sich dann anscheinend irgendwie auch so auf, dass man dann immer seltener quasi einen neuen Schub braucht und sich das dann trotzdem hält.
Genau, wenn ich das richtig verstanden habe oder noch richtig in Erinnerung habe, ist es so, dass bei Ketamin nachweisbar ist, tatsächlich, dass Ketamin dazu führt oder die Gabe von Ketamin dazu führt, dass im Gehirn neue Verbindungen geschaffen werden, neue neuronale Wege entstehen. Also die Plastizität des Gehirns zunimmt. Und das ist das, was antidepressiv wirkt.
Im Prinzip so ähnlich wie das, was das Flow-Gerät macht, das ich so die letzten Wochen ausprobiert und begleitet habe. Auch da ist
Ich
es ja so, dass die
hab's,
Plastizität sich verbessern soll.
genau. Ich habe es interessiert verfolgt. Auch deine Berichte und dein Gespräch auch mit dem Hersteller oder Erfinder und auch deine Erfahrungsberichte und die deiner Frau. Und ja, gucken wir mal, wie sich das entwickelt.
Ja, wie gesagt, also jeder, der es jetzt nicht gehört hat, ich empfehle das Gerät, trotz dass ich es nicht mehr nehmen konnte, aber das kann man sich in den Podcast-Folgen genau anhören. Und also mir ist nur wichtig, die Parallelität, das Parallele ist ja, dass die Neuroplastizität sich quasi verbessern soll und anscheinend hat es ja wirklich auch einen Einfluss, ne? Und das wirft auch ein ganz neues Licht auf viele andere Angebote, die man annehmen kann, ne? Weil die Neuroplastizität sich ja durch vieles verbessern lassen kann. Und ja, das anscheinend schon irgendwas macht, irgendwas bewirkt, dass man sich dann wieder besser fühlt. Dass man, so wie du es gesagt hast, wahrscheinlich vielleicht auch mal wieder Pläne hat, seine Träume und Wünsche vielleicht wieder fühlen kann und so ein bisschen raus aus dem Loch klettern kann.
Genau, sich wieder mehr zutrauen kann. Sowas wie die Mutur zum Beispiel.
Wem würdest du denn du jetzt die Muttour empfehlen, wer jetzt so zuhört? Also, wenn jemand sich fragt, Mensch, ist das was für mich oder nicht? Also, einmal aktiv mitzumachen sozusagen.
Ja, also erstmal grundsätzlich jedem, der Depressionserfahrung hat, und das ist ganz weit gefasst. Das ist nicht nur der selber betroffen ist, sondern auch der im Freundeskreis, in der Familie betroffen ist, also Betroffene hat, selbst Erkrankte hat oder vielleicht auch auf der Arbeit jedem beruflich Helfenden auch. Wir schließen da keinen aus, auch jemand, der sagt, ich interessiere mich einfach für das Thema, weil es ist so ein großes, umfassendes Thema und ich finde diese Stigmatisierung einfach, da, dem muss ein Ende gesetzt werden. Auch der ist bei uns willkommen oder die. Man muss so ein bisschen, glaube ich, mutig sein. Mutig muss man sein. Mut ist ja nicht, keine Angst zu haben, sondern mit der Angst zu arbeiten. Und man muss ein bisschen Autoaffinität schon haben. Also ich glaube, dass, oder die wenigsten, die zu uns kommen, haben so gar keine Autoaffinität. Gibt es auch. Dann ist das Verlassen der Komfortzone so ein etwas größerer Schritt. Aber man muss sich darauf einlassen können. Also wer im Bauch spürt, ah, ich finde das schon ganz geil, aber irgendwie kann ich mir das so für mich gar nicht vorstellen. Der kann ja schon nochmal nachdenken, ob das Bauchgefühl da wirklich richtig ist oder ob es da nochmal ein anderes gibt, das mutig ist. Aber wer im Bauch gleich spürt, Fahrradfahren, wandern, draußen sein, mit Menschen in Kontakt sein, finde ich irgendwie, das spricht mich total an. Ich fand dieses Öffentlichkeitsarbeitsding am Anfang so, naja, muss man halt mitmachen. Inzwischen ist das so, finde ich richtig cool. Und also tut mir auch gut, weil ich weiß, ich bewirke damit was. Also für mich ist es das Fahrradfahren, das Zusammensein, das Draußensein, das ist für mich. Das ist wirklich der Selbsthilfeanteil. Den tue ich wirklich für mich. Und die Pressearbeit, die Gespräche am Wegesrand, das ist das, was für mich unglaublich sinnstiftend ist, weil ich das Gefühl habe, wenn ich mit einem Interview, das ich gebe, nur einen Menschen erreiche, der sich aus seinem Schneckenhaus raustraut und traut zu sagen, ja, ich habe Depressionen. Es ist eine Krankheit, ich kann da nichts für, es ist keine persönliche Schwäche, kein persönliches Versagen. Ich bin krank. Aber ich lebe damit. Dann habe ich alles richtig gemacht und alles gewonnen. Und ich glaube, es sind pro Artikel vielleicht doch schon zwei oder drei, vielleicht. Vielleicht auch vier. Keine Ahnung. Aber deswegen ist es mir wirklich ein Anliegen, das auch in die Welt rauszutragen, die Botschaft. Genau, also jeder, der sich davon angesprochen fühlt, sich das vorstellen kann, mit anderen Leuten unterwegs zu sein, auch mal ein bisschen Abenteuer zu erleben, wie wir dieses Mal. Wir haben wirklich viel Abenteuer erlebt. Wir mussten unsere Routen dann ja auch am Ende selber machen, weil wir einfach von der vorgeplanten Route komplett abgewichen sind. Genau, ich habe dieses Mal gelernt, unter freiem Himmel zu schlafen und mich trotzdem sicher zu fühlen. Nicht mal mehr die schützende Hülle des Zeltes um mich herum, teilweise noch nicht mal mehr die schützende Hülle des Schlafsackes um mich herum, weil ich wirklich mich einfach so hingelegt habe und dann irgendwann in den frühen Morgenstunden das Schlafsack-Inlet nur über mich gezogen habe, weil selbst der Schlafsack, der Sommerschlafsack, zu warm war. Ja. All denen würde ich das empfehlen. Guckt auf unsere Seite, guckt auf die Webseite, vielleicht verlinkst du das unten auch alles. Guckt auf die Instagram-Seite. Da wird aktuell auch immer aus den Teams berichtet. Genau.
Genau.
Meistens ist es dann so, dass einer aus dem Team die Social-Media-Aufgabe übernimmt und quasi begleitend gleich Beiträge, Reels und Stories postet.
Mut-tour.de, da kann man sich alles angucken. Und natürlich verlinke ich beides, einmal die Website, einmal euren Instagram-Auftritt. Und ich glaube, die Botschaft ist ja, dass man sich, wenn man irgendwie denkt, könnte das was für mich sein, auch einfach meldet, weil man sich am Ende ja durch euch, durch die Briefings auch wirklich sagen lassen kann, ist das so, wie ich mir das vorstelle? Und man kann sich ja auch ganz viel selbst aussuchen. Wie viel traue ich mir zu? Was kann ich übernehmen? Und ich glaube, jeder, der dazukommt, der bereichert ja auch irgendwo das Team. Der hat wieder einen eigenen Blickwinkel, eine eigene Sichtweise, bringt wieder neuen Schwung mit. Und ich glaube, auch jeder
Ja.
Einzelne, der sich meldet, geht ja auch schon aus seiner Komfortzone so ein bisschen raus. Und ich habe in meiner Depressionszeit auch gelernt, dass ein Schritt oder der erste Schritt ganz oft einfach der wichtigste ist, weil danach folgen die anderen einfach von alleine, wenn man dann merkt, da wird man so ein bisschen mitgenommen und an die Hand genommen. Und genauso hört sich's bei dir ja auch an.
Genau. Und selbst wenn man dann im Verlauf dieses Kennenlernprozesses und sei es beim Mitmachwochenende merkt, vielleicht doch zu viel Komfortzonen verlassen, das geht vielleicht doch nicht. Völlig in Ordnung. Auch wer im Ernstfall 3 Tage vor der Etappe sagt, ich glaube, ich schaff's nicht. Vielleicht auch, weil sich die Depression wieder angekündigt hat. Das kriegen wir geregelt. Wir sagen mal so früh wie möglich, aber wir kriegen das geregelt. Und es gibt noch eine Möglichkeit, wenn man sich das alles nicht zutraut, also das Projekt zwar total toll findet, aber irgendwie, also mitfahren, mitwandern, nee. Und eigentlich auch so eine Mitfahraktion, vielleicht muss ich dann sehen die mich ja. Man kann auch einfach Mitglied werden bei uns. Beim Trägerverein Mitfördern e.V., da kostet eine Jahresmitgliedschaft 24 Euro, die Standardmitgliedschaft. Das sind 2 Euro pro Monat. Das hilft auch ganz viel.
Das hört sich ganz gut an, ne? Spenden-Button liegt auch ganz, ganz offen, auch schon auf eurer Mut-Tour-Website. Also wenn man sich da engagieren möchte, geht das auch wunderbar. Ja, Corinna, ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich, dass du uns da teilhaben hast lassen an dieser Mut-Tour und wie es dir da so ergangen ist und aber auch für deine Offenheit, dass du uns erzählt hast, einmal wie es dir so ergangen ist die letzten Jahre und wie das Esketamin bei dir wirkt.
Ja, gerne.
Ja, dann würde ich sagen, gute Zeit, gute Besserung auch und dass das Esketamin so langsam ausgeschlichen werden kann bei gleichbleibender Laune, guter Laune und dass du die nächste Hitzewelle genauso gut oder besser überstehst als die erste.
Boah, die nächste Hitzewelle werde ich drinnen verbringen. So vorm Ventilator
Sei dir
mit
gegönnt.
Eiswürfeln auf der Haut.
Selbst da fand ich es fast unerträglich, aber wahrscheinlich besser als draußen auf dem Fahrrad zu
Oder ich
verbringen.
werde einfach permanent im Wasser liegen.
Ja, das
Also
ist
so
eine super Möglichkeit.
Dauerbrettung.
Das ist eine
Ja,
der besten
wir mussten ja mal
Möglichkeiten, glaube ich.
irgendwann wieder raus. Wir mussten ja mal irgendwann wieder raus, um weiterzukommen. Ja, aber wir kennen sie alle. Also wir sind sehr gut im Badestellen finden.
Ja, ich bedanke mich bei dir. Na, mach's gut. Wir hören uns.
Danke. Ja, machen wir. Tschüss.
Das war Lasst uns über Depressionen sprechen. Wenn es dir gefallen hat, wir freuen uns über dein Feedback und eine Bewertung. Bitte bedenke, dass alles, was hier besprochen wurde, auf meiner eigenen Meinung oder der Meinung meiner Gäste basiert. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.